Einen schönen guten Tag. Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir reden zu dir. Und darüber möchte ich heute sprechen, über die verborgene Kraft des Betens. Und ich werde noch dazu anhängen, und des Fastens. Nicht nur des Betens, sondern auch des Fastens. Ich werde heute und morgen über das Gebet sprechen. Morgen werde ich über das apostolische Beten sprechen. Apostolische Beten ist ganz was anderes als das normale Beten, was wir so Land auf Land gewöhnt sind aus den ganzen Gebetsbüchern. Ich bete für die glückliche Niederkunft der Königin oder was weiß ich, oder dass mein Kalb, meine Kuh gut kalbt. Verstehst du? Aber das ist gar nicht das Wichtigste. Apostolisches Beten wird morgen das Thema sein. Gebet. Ja, Menschen haben gebetet zu allen Zeiten. Bevor sie Schlösser bauten, Burgen bauten, haben sie Altäre gebaut. Überall findest du Altäre. Das ist so wichtig. Die Menschen haben immer gebetet, aus welchen Gründen auch immer. Und überall auf der Welt. Gebet gehört zum Nervenzentrum aller großen Religionen. Ob es jetzt Christentum ist, Islam ist, Buddhismus ist, Hinduismus ist. Und manche beten mehr wie die Christen. Wenn ich nur an die Moslems denke, die beten 5-mal am Tag Richtung Mekka. Nur als Beispiel, Gebet. Aber werden auch die Gebete erhört? Das ist die große Frage. Denn nur erhörte Gebete sind gute Gebete. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Seit Menschen sprechen können, beten sie, bauten Altäre. Alle großen Kräfte sind verborgenen Kräfte, auch die Kraft des Gebets. Geh in die Kammer, mach die Tür zu und Gott, der das Verborgene sieht, das Verborgene hört, wird es öffentlich vergelten. Und es ist so wichtig, dass wir diese verborgenen Kräfte entdecken, diese Gravitationskräfte. Manchmal muss einem wie beim Newton ein Apfel auf den Kopf fallen, dass er sagt, ach, was war denn das? Verstehst du? Und dann macht man sich Gedanken. Und manchmal, Not lehrt uns beten. Not lehrt uns beten. Viele wahre Kinder Gottes bleiben auf der Strecke, weil sie sich überfordert fühlen, sich verausgaben, weil sie nicht beten. Beten ist auftanken. Und wer viel gibt, der muss viel beten. Und wir müssen zuerst mal nehmen und dann können wir es auch wieder geben. Also beten ist Kräfte schöpfen, neue Kräfte schöpfen. Du gibst, du opferst dich auf und tust viel für das Reich Gottes, für deine Mitmenschen. Aber du verausgabst dich. Und wir haben deshalb in unserer Gesellschaft heutzutage so viel Burnout-Menschen. Die haben sich verausgabt, total verausgabt. Die verzehren sich. Auch für andere werden erschöpft und depressiv. Warum? Weil sie nicht genug beten. Die beten nicht genug. Und das ist ein Vorwurf, was ich mache. Wir Christen müssen viel mehr beten. Dann werden wir auch in unserem geistlichen Leben effektiv und erfolgreich. Du sehnst dich vielleicht verzweifelt nach einem lebendigen Gott, um Gott zu ergreifen. Du liest es in der Bibel. Wir haben gestern viel über die Bibel gesprochen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Aber der Same, der gefallen ist in der Erde, muss begossen werden. Und da ist das Gebet diese Voraussetzung. Ist so wichtig, dass das Gebet verwendet wird. Herr, was hast du gesagt? Und wir sollten die Bibel betend lesen. Nur nebenbei, so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich werde dazu erstmal ein paar Gedanken über das Beten sagen. Und es passiert so wenig bei vielen Menschen, weil sie innerlich aufgerieben werden und sie lesen wunderbare Berichte, Erweckung in Afrika, Erweckung irgendwo in Asien oder Südamerika und so weiter. Und wo sind die Wunder hier bei uns? Wo sind die bei uns? Würden wir hier genauso beten wie die Afrikaner oder was weiß ich, welche Menschengruppen in der dritten Welt, dann würden wir die gleichen Wunder erleben. Denn Gott ist überall noch der gleiche. Gott will gebeten werden, nur nebenbei. Du bist ein Mensch, der sich sagt, es muss mehr im Leben geben und es ist gut, dass du solch ein Mensch bist. Gott will dich beschenken, aber wir müssen beten. Und deshalb hat Gott uns befohlen, bittet und so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Es muss mehr im Leben geben als das, was ich sehe und höre und kenne. Und es muss alles erbeten werden. Erbeten werden. Wir sind von Gott abhängig und Geschwister, wir müssen lernen zu beten. Und ich möchte hier jetzt durch die zwei Predigten heute und morgen einfach euch ermutigen, zu Gott zu reden, mit Gott zu sprechen. Gott ist überall der Gleiche, der Ewige, der Daseiende Gott, der Unveränderbare, der allgegenwärtige Gott. Wie er damals war, so ist auch heute und so weiter. Was er damals tun konnte, kann er auch heute tun. Er ist nicht schwächer geworden. Deshalb, wir sollen viel mehr bitten, viel mehr bitten. Das ist mal, ich spreche nicht über das apostolische Gebet. Das apostolische Gebet ist eine Dimension höher. Die Macht Gottes hat noch nicht abgenommen, sie ist immer noch gleichbleibend. In der Endzeit ist der Teufel mächtig auf dieser Erde, wirkt aber nur regional. Gott kann überregional wirken. Er ist auf der ganzen Welt der gleiche, mächtige Gott im gesamten Universum. Bittet, so wird euch gegeben. Du musst an Gott nicht verzweifeln. So viele Christen verzweifeln an Gott. Wo ist mein Gott? Ich bin krank, ich bin schwach, ich bin elend und jammern und stöhnen und so weiter. Fang an zu beten. Er tut uns und beschenkt uns über Bitten und Verstehen. Wenn du einmal anfängst zu beten, da wirst du anfangen, Wunderleben zu leben. Dein Hunger, dein Bedarf nach Gott ist noch nicht gestillt. Und wenn du dieses erleben möchtest, dass dein Bedarf nach Gott gestillt wird, bleibe ruhig, seid stille, ich will für euch streiten. Und ich möchte einfach durch die Verkündigung einen ganz besonderen Blick in eine bestimmte Richtung bringen. Weißt du, Gott will wirken, nicht wir sind die Akteure, nicht wir machen was, er macht es. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Also, bring ihm deine Probleme, sag ihm, was dir fehlt, wo dir der Schuhdruck drückt, was du brauchst. Fang an zu beten. Beten ist Gott alles zu sagen, denn er ist unser Vater, Papi, Daddy, aber da ist ein Problem. Ich habe Angst. Und dann bring ihm deine Ängste. Und die Menschen haben so viel Angst, weil sie nicht mit Gott sprechen. Würden sie mit Gott sprechen, hätten sie überhaupt gar keine Angst. Denn Gott nimmt uns die Angst weg. Er ist unser Vater im Himmel. Und er ist auch der Vater hier auf Erden. Unsere Hilfe kommt vom Himmel. Gott ist nicht begrenzt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir sollen viel mehr beten. Das Vaterunser ist so ein Schlüsselgebet. Gott weiß alles, aber Gott will gebeten werden. Ja, mit unseren eigenen Worten, dass wir, so wie ein kleines Kind zum Daddy kommt und sagt, Papi, ich habe da und ein Problem, bitte, kannst du mir helfen? Die Macht unseres Gebetes hängt fast völlig davon ab, wie wir Gott kennen. Ist Gott ein großer Gott? Wir werden unseren Mund weit auftun und er wird unseren Mund füllen nach der Bibel. Gott wartet auf uns, dass wir ihn ersuchen, dass wir ihm Anträge stellen. Lieber Gott, könntest du nicht der Frau Meier helfen oder der Frau Müller oder den Herrn Müller und wem auch immer er ist. Gebete sind Gesuche bei einer Behörde. Herr, schick Erweckung, große Wunder, Jesus, lass geschehen. Es sind Eingaben, wie du bei einem Politiker, bei einer Behörde Eingaben machst. Unsere Bitten haben eine ganz wichtige Funktion. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist ein Anklagepunkt, ein Vorwurf. Ob wir verstehen, mit wem wir reden. Wir sollten uns einfach Gedanken machen. Wer ist mein Vater? Kenne ich überhaupt meinen Vater? Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft heutzutage. Die meisten Menschen kennen ihren Vater nicht, noch nie gesehen. Und wir sollten unseren himmlischen Vater kennenlernen. Wir reden mit dem großen Gott. Durch Jesus sind wir berechtigt, zum Vater zu kommen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das und das bedürft. Aber der Vater will gebeten werden. Wenn wir beten, reden wir durch den Heiligen Geist mit Gott. Der Heilige Geist betet aus uns heraus. Er ist unser Dolmetscher, vertritt uns wie ein Diplomat. Verstehst du, wir sind Stoffeln. Wir reden ganz komisch manchmal, so Kauderwelsch. Wir wissen oft gar nicht, was wir bitten sollen. Aber der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen im Gebet. Und das alles spielt sich im Gebet ab. Beten ist die höchste Form der Kommunikation. Das heißt, ich bespreche meine Anliegen, meine Bedürfnisse, meine Nöte, meine Wünsche, meine Träume mit dem Vater im Himmel. Wir haben die Geschichte in der Bibel von der Witwe in Sarepta. Da kommt dieser Prophet Elia dorthin, läuft vorbei und da sieht er, wie diese Frau Holz sammelt und sagt, was machst du da? Und sagt, ich sammle Holz und so weiter und dann wollen wir eine Mahlzeit machen. Und die Geschichte von dieser Witwe läuft in einer anderen Art und Version weiter. Dieser Elia erlebt später nachher, dass diese Witwe Probleme hat. Die kommt zum Propheten und sagt, Prophet, was soll ich machen? Weißt du, im Gebet reden wir prophetische Dinge, mit Gott besprechen wir mysteriöse Dinge. Ja, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, nimmt meine Kinder weg oder meinen Sohn weg und so weiter. Die hat inzwischen noch einen Jungen. Mein Sohn weg, und wie auch immer. Und dann sagt der Prophet, geh, Frau, und sammle leere Gefäße im Dorf und nicht wenige. Stell dir mal vor, zu dir kommt jemand und sagt, kannst du mir ein leeres Gefäß bringen? Verstehst du? Oder leere Gefäße gibt jeder dir ab. Aber du musst wissen, wozu diese Gefäße dienen. Und diese Frau hat etwas bekommen von dem Propheten, sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Und dann haben sie die Gefäße gesammelt und dann sagt uns, Herr, geht's jetzt weiter, lieber Prophet, was soll ich jetzt machen? Dann sagt der Prophet, jetzt geh in deine Kammer, du und deine Buben, und schließ die Tür zu, das ist Gebet, Hinweis auf Gebet, schließ die Tür zu und dann gieß das bisschen Öl, das du noch hast, in die leeren Gefäße. Und diese Gefäße wurden alle voll, egal wie viele Gefäße sie hatte. Wenn sie 50 Gefäße gehabt hätte, sind alle 50 Gefäße voll geworden. Als das letzte leere Gefäß gereicht wurde, war es voll. Hätte sie 500 Gefäße gehabt, wären sie alle 500 Gefäße voll geworden. Hätte sie vielleicht 5 Millionen leere Gefäße gehabt, da wären alle 5 Millionen leere Gefäße voll geworden. Nach unserem Glauben wird es geschehen, wie wir es auffassen können. Und deshalb leere Gefäße, weißt du, was leere Gefäße sind? Sind Probleme. Die Frau hat ein Problem, jene Frau hat Probleme, jedem Haushalt ist ein Problem. Und so weiter. Nimm diese ganzen Probleme und fang an, diese Probleme vor Gott in der Kammer zu bringen und füll sie mit Öl. Und dann sagt der Prophet, und verkaufe das Öl und du bezahle die Schuld und von dem Rest sollst du leben. Weißt du, wenn du betest, du bekommst noch einen Rest, da kannst du davon noch ganz gut leben. Sie kann ihre Schulden bezahlen und sie lebt noch gute Tage. Beten ist ein Eingeständnis meiner tiefen Abhängigkeit von Gott. Vater, siehst, ich habe nur noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl. Was ist das für so viele vielleicht? Und die Witwe hat diese leeren Gefäße gesammelt und nicht wenige. Gott sagt, wir sollen großzügig sein im Gebet. Tu deinen Mund weit auf. Meinen Kindern habe ich verboten, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid, ihr müsst nicht einfach mampfen. Verstehst du, nur einfach, damit sie schnell fertig sind, damit sie wieder spielen können. Sie sollen schöne kleine Bissen machen, aber wir sind nicht jetzt in der Schule von Knigge, dass wir lernen, anständig zu essen. Du sollst deinen Mund weit aufmachen und du sollst alles aufnehmen und sagen, lieber Gott, 500 Gefäße will ich voll bekommen oder 5000 oder 5 Millionen. Und Gott will deinen Glauben ehren. Das Wunder passiert in der Kammer. Dort werden die Gefäße hin und her gereicht. Weißt du, das bisschen Öl wird in das nächste Gefäß gefüllt und in das übernächste und so weiter. Und es hört nicht mehr auf. Wenn du anfängst zu beten, ein Endlosformular wird angelegt. Und dann geht's weiter. Ich spreche über verborgene Kräfte des Glaubens und des Gebetes. Das Gebet ist eine heimliche Kraft, was viele Christen vergessen haben. Heutzutage wird nicht gebetet. Die Protestanten stehen in der Kirche, die Katholiken knien sich noch wenigstens hin. Ja, und was machen die Freikirchler? Jesus hat in einem Fall einmal gesagt, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Fasten ist nichts anderes, als wir, als das Gebet unterstreichen oder einrahmen. Mir liegt es so viel am Herzen, dass das geschieht, was ich mir will, wünsche und so weiter. Und deshalb faste ich. Und wenn die Terroristen eine Hungerkur machen und so weiter, anfangen zu hungern und so weiter, da spielt unsere Regierung verrückt. Der Teufel spielt verrückt, wenn wir anfangen zu beten und zu fasten. In unserer Kultur, meine Lieben, sind wir nicht mehr gewöhnt zu beten, schon gar nicht zu fasten. Das ist nicht mehr modern. Höchstens in der Esoterik. Dort wird noch gefastet. Wenn die Christen nicht fasten, die Esoteriker fasten. Aber das bringt nur, damit der Körper entschlackt. Aber es geht um mehr, beim Fasten geht es um mehr, dass die Art mit dem Problem, wo wir nicht fertig werden, dass wir das unterstreichen, lieber Gott, gib Gott oder ich sterbe. Viele sind im Gebet nachlässig geworden. Wir hören viele Predigten, besuchen Konferenzen, da ist so viel Action. Ja, aber es wird so wenig gebetet. Der Same wird ausgestreut, aber der Same wird nicht begossen. Und erst wenn der Same begossen wird, durchs Gebet, dann geht der Same auf und gefasst ist schon gar nicht. Fasten ist die Atomkraft Gottes, hat mir jemand mal gesagt oder ein Buch geschrieben. Fasten ist die Atomkraft Gottes. Und wenn du auf meiner Homepage gehst, www.matutis.net, und da gibt es unter Diverses, da habe ich 100 Gründe aufgelistet, natürliche Gründe und geistliche Gründe, was ich vom Fasten habe. Ich habe mehrmals in meinem Leben gefastet, sogar 40 Tage, und ich bin nicht gestorben. Im Gegenteil, ich bin begeistert und ich ermutige jeden, wenigstens einmal in der Woche zu fasten, zu beten, sich Zeit zu nehmen, mit Gott zu reden. Die Probleme haben sich angehäuft, weil wir nicht mehr beten und fasten. Diese Art fährt nicht aus, also wir beten und fasten. Denk drüber nach. Du hast ein Problem. Irgendjemand will sich nicht bekehren. Irgendjemand widersteht der Sache Gottes. Oder irgendwo hast du berufliche, körperliche, geistliche Probleme. Auch gesundheitliche Probleme. Fang an zu beten und zu fasten. Wir sind lässig geworden im Gebet. Der Wohlstand hat uns so schlaff gemacht. Bartimäus, das ist eine andere Geschichte in der Bibel, der ist ein Bettler und er hört, Jesus kommt jetzt zum dritten Mal hier in Jericho an uns vorbei. Und dieser Bartimäus, der zieht seinen Bettlermantel raus, schmeißt hin, rennt auf Jesus zu und schrie, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meine und so weiter. Er sagte ihm, was er braucht, er wurde konkret hier, und das ist so wichtig, dass wir im Gebet konkret sind, genau beschreiben, was wir brauchen, was wir wünschen, dass wir sehen werden. Die Frommen tragen immer noch den Bettlermantel. Kannst du mir eine milde Gabe geben? Können Sie mir die Hände auflegen? Haben Sie ein prophetisches Wort für mich? Wir sollten unser Bettlermantel hinschmeißen und sagen, weg damit, ich will nicht betteln. Im Neuen Testament gibt es keine Bettler, nur noch im Judentum. Dort haben die gebettelt. Und wir wissen ja die Geschichte von Petrus und Johannes, als sie zum Gebet gehen, an der schönen Tempeltür. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir geben, das geben wir dem Namen Jesus. Steh auf und gehe. Und der Mann stand und rannte. Und in dieser Lahme hat mehr Leute zum Heiland geführt, wie die 120 Pfingstler. Erfüllt vom Heiligen Geist. 5000 Leute bekehren sich an jedem Tag. Verstehst du? Wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott etwas geschehen lässt durch dein Leben und dergleichen, wenn du diesen Bettlermantel hinschmeißt und nicht mehr weiter bettelst, durch die Leute sehen, mit dem ist was passiert. Aber heutzutage wird so viel Ausrede, so viel Entschuldigung vorgebracht. Ich bin okay. Ja, wir müssen damit leben, wir müssen das hinnehmen. Du musst gar nichts hinnehmen. Christen sollen lernen, nichts hinzunehmen. Gott kann die Dinge verändern. Unsere Gebete können den Himmel aufschließen oder können den Himmel zuschließen. Denk an Elia. Es sei denn, ich sage es, sagte Elia. Ja, viele glauben, es ist okay, dass ich jeden Sonntag in der Kirche sitze oder auch wochentags bei uns viermal in der Woche. Das reicht nicht. Ich muss mit Gott sprechen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Sie betete auf dem Weg, wo sie war, unterwegs. Aber viele denken, ja, das reicht, was ich habe. Sonntags, ich muss ja gar nicht mehr in die Gemeinde gehen. Corona hat die Leute entwöhnt vom Wort Gottes. Ich kann ja im Fernsehen den Gottesdienst angucken. Kann zu Hause bleiben auf der Couch, muss nicht anziehen, muss mich nicht frisieren und schön machen. Es gibt Fernsehgottesdienste, aber das sind alles Bettelgottesdienste. In aller Liebe. Nicht, dass die Pastoren betteln, die predigen Wort Gottes. Aber die Christen, die das zugucken, hier kann man betteln, ganz schön. Vielleicht fällt mir was ab, vielleicht sagt der Pastor, der katholische oder evangelische oder freikirchliche, etwas Gescheites. Ich weiß, und die sagen das gescheite Wort. Aber das ist nun eine Notlösung. Vielleicht bekomme ich was, was ich brauche, auch aus dem Fernsehen, so eine milde Gabe. Und manche Freunde, ja, die denken, ich erlebe Gott. Nein, Gott ist da, wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammenkommen. Da ist Gemeinde. Wir brauchen diese Präsenz wieder. Nicht nur für die Schule, auch für die Gemeinde, fürs Volk Gottes, Präsenz. Und wo zwei oder drei sind, da ist Jesus zugegen. Im Fernsehen ist Jesus nicht dagegen, zugegen. In dem Gottesdienst, wo der Prediger die Predigt hält, da ist Jesus zugegen. Aber nicht bei dir zu Hause im Fernsehen, in aller Liebe. Du magst denken von mir, was du willst. Wir brauchen eine lebendige Beziehung mit Gott und zu Gott und zum lebendigen Leib Christi, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen und wo zwei oder drei, wenn sie was bitten, in meinem Namen, das werde ich geben. Das sind biblische Wahrheiten. Jesus ist nicht im Fernsehen, er ist auch nicht im Internet, in aller Liebe, da hörst du die Predigt und der Glaube kommt aus der Predigt, ganz gewiss. Aber Jesus erlebst du, wo zwei, drei Leute zusammen sind. Lass dich nicht lähmen und ja, geh in Gottesdienst. Und viele Leute schreiben mir und fragen mir, ja Pastor, mach du das in meiner Stadt, gibt es keine lebendige Gemeinde. Ich will etwas ganz Neues dir sagen, vielleicht bist du schockiert und schlackerst mit den Ohren. Wenn in deinem Ort keine lebendige Gemeinde ist, erfüllt vom Heiligen Geist, dann geh in die nächste Kirche um die Ecke. Ob es jetzt evangelische Kirche ist oder katholische Kirche. Überall wird das Wort Gottes gepredigt und überall mag schockiert sein, ist der Leib Christi. Überall gibt es ein paar Gläubige, in der großen Landeskirche, in der kleinen Kapelle irgendwo um die Ecke. Geh in die nächste Gemeinde um die Ecke. Und mir ist mal passiert, ich bin in St. Peter-Ording im Urlaub und normalerweise, ich gehe am Sonntag immer in die Kirche, wenn ich irgendwo auswärts bin, gehe ich jedes Mal und da komme ich in eine Kirche, Landeskirche, eine Dorfkirche komme ich hin und in jedem Ort ist eine Dorfkirche. Und lass die Kirche im Dorf. Und es ist so wichtig, dass es so ist. Und ich bin Gott dankbar, dass es so ist. Und da gehe ich hin und dann lese ich, hier spricht heute Morgen Professor, Doktor aus Tübingen, ein moderner Theologe. Ich habe einige Bücher von dem schon gelesen. Ein Kollege von Herrn Bultmann, der gar nicht so meine Linie ist. Bin schockiert. Aber ich habe gesagt, jetzt stehe ich schon vor der Tür, ich gehe rein und ich werde mal anhören. Und ich habe... Ist egal, wer da vorne predigt. Selbst wenn der Esel vorne predigt. Weißt du, auch der Esel beim Biliam hat Gottes Wort gepredigt. Was willst du machen? So, und ich gehe rein, habe gesagt, Kinder, egal, ist es ein moderner Theologe, aber ich weiß noch heute, was der Mann gepredigt hat. Du, das vom Heiligen Geist war so inspiriert. Ich möchte euch nichts, obwohl ich von dem gar nicht so kenne, ich möchte euch nichts verkündigen als Christus, den Gekreuzigten. Und sagte, Paulus hat Angst gehabt, warum? Weil er so viel Theologie, so viel Wissenschaft verkündigt hat, aber nicht Christus den Gekreuzigten. Und Leute, wir müssen Christus den Gekreuzigten predigen. Ich habe gedacht, Mensch, kein Freikirchler könnte so gut predigen wie der. Aber du siehst, es hängt nicht ab von dem Prediger, es hängt von deiner inneren Einstellung. Herr, rede, dein Knecht hört. Nicht der, der vorne ist, verantwortlich für das, was gepredigt wird, ob das vom Heiligen Geist ist oder von wem auch das immer ist. Es kommt auf deine Herzenseinstellung. Rede, Herr, höre. Selbst der Esel beim Biliam war von Gott. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, wenn du keine Gemeinde hast und keine Beziehung hast irgendwo zu Christen, geh in die Dorfkirche. Und da wirst du bestimmt welche finden, die dann irgendwie auch noch neben, weiß ich noch, im Hauskreis treffen. Das habe ich immer wieder erlebt. Und ich ermutige die Menschen. Predige in Augsburg auf dem Katholikentag. Große Versammlung, riesige Versammlung, da war das Fernsehen und alles dabei. Und ich predige und mache Altarruf. Über 1000 Leute kommen nach vorne und ich bete so auf die normale Art, wie ich immer bete. Und lege den Leuten die Hände auf. Und dann habe ich den Leuten gesagt, such dir eine biblische Gemeinde. Obwohl eigentlich die Leute denken, das wäre die katholische Kirche. Such dir eine biblische Gemeinde. Nach ein oder zwei Jahren fahre ich in Augsburg vorbei. Da bin ich bei dem Bischof, wollte den Bischof besuchen und dann gucke ich einen Prospekt, da gibt es 22 Hausbibelkreise in dieser Diözese. Verstehst? Such dir eine biblische Gemeinde. Gott muss die Leute erwecken. Bete für den Pastor, der da vorne predigt, selbst wenn er einen Quatsch erzählt. Bete, Herr, legst du die richtigen Worte für mich in seinen Mund. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich ermutige nur nebenbei. Es ist so wichtig. Nicht umsonst wurden die Kirchen gebaut und die Kirche ist Gott geweiht. Eigentlich alle Kirchen in diesem Land, alle Kapellen sind Gott geweiht. Es ist so wichtig, dass wir hier eine lebendige Gemeinde suchen, Menschen von Geist, Seele und Leib. Und wo zwei zusammenkommen, ist Jesus da. Und die meisten fangen den Gottesdienst an im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Verstehst? Und was denkst du da? Denkst du, dass es Teufel ist? Kirchen sind dämonenfreie Zonen. In der Kirche wird nicht geraucht in der Regel. Verstehst? Wenn sie Leute rauchen, rauchen sie draußen, wenn sie die Kirche verlassen. In der Kirche benimmt man sich kirchlich, religiös, in aller Liebe. Ich lasse es einfach. Deine Seele braucht den Gottesdienst, Kontakt mit anderen Gotteskindern, auch wenn sie noch nicht so vollkommen sind. Auch du bist nicht vollkommen. Viele jammern, ihr habt keine lebendige Gemeinschaft. In jedem Dorf gibt es eine Kirche. In jedem Kaff. In aller Liebe. Setz dich hin und höre, was der Pfarrer zu sagen hat und sag, lieber Gott, rede zu mir. Und er wird bestimmt nicht von, was weiß ich, irgendeinem Karl-Marx-Buch lesen oder sonst was. Er wird bestimmt ein Bibelvers lesen und vielleicht ein Bibelwort, das wird dir zufallen und plötzlich spricht der Herr zu dir. Bitte, dass der Pfarrer das rechte Wort bekommt und dass Gott das tut, was er sich vorgenommen hat. Sei nicht zu stolz. Ich bin besser. Ich brauche das volle Evangelium. Vergiss es. Werde ganz normal Und das fängt, dass wir anfangen recht zu beten, demütig zu beten, Herr, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Es ist so wichtig, dass Gott unser demütiges Herz sieht. Vielleicht musst du in eine Dorfkirche gehen und dem Prediger, der vielleicht moderner Theologe ist oder was weiß ich ist, zuhören, damit ja auch sogar, dass der herausgefordert wird. Ich komme noch von einer Reise zurück von Kiel nach Heilbronn und da ruft mich eine Frau aus Marbach, das ist bei Heilbronn, und ruft an, Pastor, komm, ich sterbe, ich kriege keine Luft, kannst du für mich beten? Habe ich gesagt, ja, aber ich bin gerade nach Hause gekommen und brauche meine Ruhe. Dann habe ich gesagt, ja, was sind Sie? Sind Sie evangelisch oder katholisch? Ich bin katholisch, aber mein Priester glaubt nicht an Wunderheilungen und sowas. Habe ich gesagt, in der Bibel steht nicht, ob der Priester glauben soll oder nicht glauben. Du musst glauben. Und du musst gehorchen. Und so weiter. Und habe ihn zum Priester, diese Frau Meier hieß es auch noch, diese Frau Meier zum Priester geschickt, nach Marbach, und die kommt hin und sagt, Herr Pastor, bitte beten Sie für mich, denn die Katholiken haben noch die Krankensalbung als Sakrament in ihrer Kirche. Krankensalbung, wenn du krank bist, also nicht nur zum Sterben, sondern die Krankensalbung. Und dann hat er sie mitgenommen, sie mit Öl gesalbt, und die Frau ist gesund geworden, die hat gelebt. Und der Priester hat mich dann später angerufen, Herr Matutis, ich wusste gar nicht, dass ich die Gabe oder das Charisma der Krankenheilung habe. Verstehst? Und der hat die Gabe der Heilung entdeckt. Er hat mir Bücher geschickt von Osborne nachher, also ein paar so Standardwerke über Krankenheilung. Und da habe ich später gelesen, mal in der Zeitung, was in Marbach veröffentlicht wurde, wurde auch in der Heilbronner Stimme veröffentlicht, Heilungsgottesdienste in der katholischen Kirche in Marbach. Der hat die Leute eingeladen, es waren etwa 70 Leute in Rollstühle, die hat er eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen, den Leuten die Hände aufgelegt, sie mit Öl gesalbt und sie gesegnet. Was da passiert ist, das muss man Gott überlassen. Das ist nicht das Geschäft von uns, dass wir Statistik führen und sagen, so und so, wir sind geheilt worden. Gott wirkt. Gott schenkt das Wollen vollbringen. Und das hat er mehrmals gemacht. Krankenheilungen in seiner Stadtkirche als Priester. Wenn der Priester sich bekehrt, der kann unheimlich viel tun. Es liegt vielleicht an dir und den Menschen der Kirchengemeinde, dass sie so wenig für den Priester tun. Die sollen für ihren Priester beten, für ihren Pfarrer beten, für ihren Pastor beten. Für einen Prediger beten. So, und je öfter du dorthin gehst, in die Gemeinde und die Kirche um die Ecke, umso mehr springt es dabei raus, dann merkst du, Mensch, hier spricht Gott sogar zu mir. So wie ich damals in St. Peter-Ording. Ich war so erstaunt, dass ich den Mann ganz anders eingeschätzt habe, plötzlich ein anderes Bild von dem Professor bekommen habe. Ja, du brauchst die Gegenwart Gottes. Und in jede Kirche ist Gott geweiht, ganz bewusst. Und du solltest dieses Angebot nützen. Jesus ging ja auch in die Synagoge, obwohl er von den Juden nichts gehalten hat. Ja. Und jedes Mal heilt er dort, predigt er, segnet die Menschen, treibt die Teufel aus in der Synagoge. Und so weiter. Ja, Jesus hat es auch nicht abgelehnt. Ach, das sind alles Atheisten, Ungläubige, Heuchler. Ihr wisst, es gibt überall noch Heuchler. Auch in den Freikirchen, auch in den geisterfüllten Gemeinden gibt es auch noch genügend Heuchler. In aller Liebe. Die meisten Wunder, die Jesus tat, hat er in der Synagoge. Und genieße die Gegenwart Gottes, da sitzt er. Ich predige, ich habe Straßeneinsätze, mache ich Straßeneinsätze auf dem Stachus da in München. Wir, den ganzen Tag haben wir damit Einsätze gemacht. Und wenn ich so Pause hatte, fertig war, da bin ich so, daneben war so ein Kloster, so eine Kirche, Klosterkirche, setze ich mich hin, Katharinenkloster war das, und da kommt so eine Schwester, darf ich für sie beten? Dann habe ich erzählt, ich mache draußen Straßeneinsätze, ich predige draußen, und stand sie da und hat gebetet, lieber Gott, segne den Herrn, der hier draußen predigt auf der Straße, verstehst du? Und dann ist es zum nächsten wieder weitergegangen, darf ich für sie beten? Ich war erstaunt, weißt du, wir müssen die Leute nicht verachten, wir müssen uns demütigen, ich wollte mich nur relaxen, ich wollte mich ein bisschen abkühlen da und ein bisschen zur Ruhe kommen, aber das hat mir so gut getan, dass die Schwester, eine Nonne, vorbeikam und sagt, darf ich für sie beten? Und Leute werden Wunder erleben, wenn sie wieder anfangen, Gebete zu aktivieren, dass sie hingehen, wo gebetet wird, nicht wo geflucht wird, da am Christopher Day, hier, jetzt wo 65.000 Leute auf der Straße rumgesprungen sind. Solange du in der Kirche bist und betest und so weiter, da wird was passieren. Die Stille. Und dieser blinde Bartimäus, der schrie, du Sohn David, sei mir gnädig. Und du brauchst Hilfe, Bruder und Schwester. Fang an, Gott zu suchen. Komm in die Gemeinde, dort, wo du bist. Du kannst zu mir kommen, wenn du in Berlin wohnst. Aber wenn du draußen irgendwo wohnst, im Land, ja, in den Bergen irgendwo, geh in die nächste Kirche. In aller Liebe, das kann ich dir nur empfehlen und dich ermutigen. Dort geht es Jesus um öffentliches Geschehen. Jesus ist gegenwärtig. Auch wenn du nicht alles verstehst. Weißt du, Gott wird deinen Horizont sprengen. Gott wird dich segnen und er wird die Kirche segnen. Der Pfarrer ist plötzlich glücklich. Jetzt kommt wieder einer mehr. Preis Gott, verstehst du? Du siehst ja, die Kirchen sind halb leer. Die freuen sich über jeden Einzelnen, der kommt und diese Pastoren ermutigen. Ermutige den Pastor in deinem Dorf, in deiner Stadt, wo du auch bist. Und dann fang an zu glauben für deinen Ort, dass dort Erweckung passiert, dass Gott etwas tut. Und wenn Gott etwas tut, er wird dich schon aus der Kirche rausführen, dorthin führen, wo du hingehörst. Suchen Sie sich eine lebendige Gemeinde. Und dann lese ich, 22 Hauskreise sind in Diözese Augsburg. Wir müssen Gott die Sache überlassen und nicht selber alles machen. Such die Gegenwart des Herrn. In die Gemeinde sollst du etwas von Gott empfangen, mit der richtigen Herzenseinstellung. Deshalb ist das Gebäude da. In der Bibel heißt es, wenn ihr, als der Tempel eingeweiht wurde, und Gott wollte eigentlich nicht im Tempel, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein gemacht, aber es ist egal. Als es der Tempel eingeweiht wurde, hat Gott gesagt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Krieg ist, wenn ihr in Not seid und so weiter, geht in den Tempel, schüttet euer Herz dem Herrn aus und Gott wird wirken. Und ich denke nur an diesen dummen Propheten Eli, der war nicht der Gläubigste, der ist von Gott verworfen gewesen, aber da ist die Hanna in den Tempel, sie betet und so weiter. Und dann denkt, Weible, du bist besoffen hier, was willst denn du in der Kirche hier? Und dann sagt, deine Magd ist nicht betrunken, deine Magd hat eine große Not, da gibt es Spannungen und so weiter. Und ich bin ja unfruchtbar und mein Mann, ja, muss ich so viele Dinge anhören über mein Leben, was ich alles bin. Und was geht's denn? Ja, ich möchte ein Baby haben. Und dann sagt der Eli, nächstes Jahr um diese Zeit, geh hin und der Herr segne dich. Und weißt du, selbst dieser dumme Priester, der nichts taugt, den Gott verworfen hat, hat Gott benutzt, damit diese Hanna gesegnet wird. Und damit Gott Geschichte macht mit dieser Hanna, dieser Samuel wird dann geboren, der wird Gott geweiht und der übernimmt nachher die ganze Geschichte. Du siehst, so Leute sind dumm, weil sie nicht die Bibel lesen und die Bibel nicht buchstäblich nehmen, so wie es geschrieben steht. Jesus selbst baut die Gemeinde. Und so wie du zu der Gemeinde stehst, so stehst du zu Jesus in aller Liebe. Und das haben viele Christen noch nicht begriffen. Sie torkeln hin und her, geistlich wie Betrunkene, schwanken hin und her und trudeln und taumeln. Warum? Weil sie keinen festen Boden haben. Fang an, da am Ort, wo du wohnst. Das ist dein Platz. Dort hat Gott dich hingestellt oder zieh um. Komm nach Berlin. In aller Liebe. Einfach gehorch dem Heiligen Geist. Und du wirst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Auch die Apostel später, die versammeln sich täglich in den Häusern hin und her. Und auch im Tempel lobten und priesen Gott, obwohl der Tempel von Gott verworfen war. Wir alle brauchen Reifung, Wachstum, wir müssen uns im Glauben bewähren, wir brauchen Freunde, Partner, deshalb die Bezug zum Leib Jesu. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, der vom Fernsehen sitzt und gafft. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet. So wie diese Nonne, darf ich für sie beten? Es ist im gemeinsamen Gebet. Er sagt, ja. Ich lasse mich von dieser Nonne nicht bebeten. Verstehst du, manche sind so stolz, so arrogant, so eingebildet. Und du musst lernen, dich zu demütigen, dass du sogar so von einem Kind dich bebeten lässt. Ja, ich habe Fälle erlebt, wo Kinder für ihren Vater gebetet haben. Der hat MS gehabt und er ist geheilt worden, weil die Kinder an die Heilung geglaubt haben, was der Vater nicht mehr glauben konnte, dass er noch geheilt werden kann, weil er die dummen Ärzte gehört hat, MS ist unheilbar. Matthäus Kapitel 17, Vers 14 bis 21, will nicht alles lesen. Da wird berichtet, die Heilung von diesem epileptischen Jungen hier, der mondsüchtig war, so hieß es in der Bibel. Und die Jünger konnten ihm nicht helfen. Man brachte diesen Buben zu Jesus. Der Vater ist entsetzt. Ich habe sie zu deinen Jüngern gebracht, aber die konnten ihm nicht helfen. Und Jesus bedrohte diesen bösen Geist. Und der böse Geist fuhr aus zu derselben Stunde. Und dann traten später, als sie allein waren, als mit Jesus allein waren, haben die Jünger gefragt, warum konnten wir nicht austreiben? Und Jesus sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, weil ihr so kleinkariert seid, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berg da drüben sprechen, heb dich weg. Du siehst in diesem Buch wunderbare Berge, Israels Berge, verstehst? Wunderbar, ich mag diese Berge. Ja? Ja, und Moses war auf diesem Berg Nebo, ist auch dieser Berg drin, kannst das Land übersehen von Beersheba bis nach Dan oben. Ja, und so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich weg und versenk dich, und es ist euch nichts unmöglich, wenn ihr betet und fastet. Fasten unterstreicht euren Glauben, aber diese Art fährt nicht aus durch Beten und Fasten, diese Dämon, dieser epileptische Geist. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus diese Männer ausgesandt hatte. Die hatten die Sendung, diese Aposteln, treibt Teufel aus, macht Gebundene frei. Aber sie konnten es nicht austreiben, weil es gibt auch harte Nüsse im geistlichen Bereich. Und manche Dämonen gehen nicht ohne Beten und Fasten. Und zwar für dich selber fasten, nicht für die anderen fasten, nicht für den Teufel fasten. Und nicht dafür den Besessenen fasten, ich werde für dich fasten. Nein, ich werde für keinen Teufel und für keinen Besessenen fasten. Wenn ich faste, fasse ich für mich selbst. Lieber Gott, gib mir Kraft, 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 Kraft aus der Höhe. Ja, und du brauchst. Und dann wird es funktionieren. Und sie sind gegangen, haben Dämonen ausgetragen, aber diese harte Nuss konnten sie nicht knacken. Und der Teufel hat ihnen widerstanden. Wir können manche Widerstände auch in den Familien hin und her nicht durchbrechen, es sei denn, wir beten und fasten, wirklich auf den Knien ringen und zu Gott rufen und von Gott was erwarten. Da ist eine Mutter, die betet, erzählt ihrem Sohn, er soll sich bekehren, mit Gott eine ernste Sache machen und so weiter. Und sie betet und was alles auch passiert. Der Sohn ist ein Rechtsanwalt, sitzt sogar im Senat nachher, also in der Politik, macht Politik. Und sie betet und 9 Jahre betet sie für ihren Sohn, Herr, rette meinen Sohn. Gott segne das anhaltende Gebet, das Gebet, das früher hieß bei uns durchbeten. Viele haben es verlernt, das durchbeten. So lang zu beten. Und diese Frau betet 9 Jahre. Und weißt du, wen sie herausgebetet hat? Den Kirchenvater Augustinus. Der so stark die christliche Kirche, die deutsche, oder die Gemeinde Jesu mit beeinflusst hat. Viele Zitate, was wir heute hören, Kirchenvater Augustinus, das war dieser Bursche, für den die Mutter 9 Jahre gebetet hat. Herr, rette meinen Bub. Guck mal, der wird wilder, wilder, wilder. Jeden Tag lebt ein wildes Leben. Wenn du betest, mein Gott, der Teufel wütet. Der Teufel gibt die Kinder nicht frei. Oder den Partner. Fang an zu beten. Halte an am Gebet. Jesus hat den Jüngern Autorität gegeben, Teufel auszutreiben. Wir haben Autorität, mehr als du denkst. Und dann haben sie versagt. Warum? Vielleicht musst du auch zwischendurch mal fasten, dein Gebet unterstreichen. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott gibt Recht. Ich kann mir vorstellen, dass die 9 restlichen Jünger gesagt haben, guck mal, wir sind alles Versager. Nein, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Ja, sie haben oft gefragt, was sollen wir tun, was können wir noch mehr tun? Du kannst nicht mehr tun. Der Herr muss mehr tun, aber der Herr muss gebeten werden. Gott will gebeten werden. Und die Dämonen gehen, wenn die Menschen auf den Knien gehen. Die Jünger hatten aufgrund ihres Unglaubens versagt. Die haben gedacht, wir machen das schon. Yes, we can. Bild dir nichts ein. Die Jünger haben versagt, weil sie gewisse Dinge nicht in Anspruch genommen haben. Bittet, bittet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ein Thema, was ich morgen verwenden werde. Eine Bibelstelle. Hier müssen wir einfach unseren Senfkorn-Glauben nehmen, beten, fasten und das versetzt Berge. Dieser Glaube kommt durch Beten und Fasten. Matthäus Kapitel 17, Vers 21. Wir werden bestimmte Siege nur in unserem Leben erringen, wenn wir beten und fasten. Und du brauchst bestimmte Siege, dass du deine Depression verlierst oder dass du bestimmte Dinge nicht mehr brauchst, bestimmte Medikamente nicht brauchst. Ja? Der Körper muss gereinigt werden. Fasten reinigt den Körper. Es ist so wichtig. Also das erste Fasten, wo ich 40 Tage gefastet habe, mein Körper hat sich gereinigt. Ich habe nicht nur 3 Konfektionsgrößen abgenommen, aber mein Körper hat sich gereinigt, wurde entschlackt. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das gemacht habe. Viele Krankheiten kriege ich heute nicht mehr, weil ich gefastet habe. Fordere ab, lies mal. Es ist kostenlos, kannst runterladen. Diese 100 Gründe für das Fasten, für das geistliche Fasten oder für das natürliche Fasten. Wir haben viele Bücher über das Gebet, aber ganz wenig Bücher über das Fasten. Ich habe während der Fastenzeit mir die Mühe gemacht, diese Gründe herausgearbeitet. Was hat es mir gebracht? Fasten ist eine verborgene, verschüttete Wahrheit. Vergessene Praxis in der christlichen Kirche wird vielfach ignoriert. Ja, was soll das bringen? Ja, es bringt für dich unheimlich viel. Für dich. Genauso wie das Beten für dich was bringt, nicht für den anderen. Vergiss, wenn du betest, ja, eines entdeckt, da passiert gar nichts bei dem anderen. Bei mir passiert so vieles. Ich bekomme eine andere Einstellung, eine andere Sicht, eine andere Liebe. Ja, Beten und Fasten ist eine der größten Waffen, das Gott seinen Kindern gegeben hat. Es ist die Bestimmung für uns einfach, dass unsere Familien befreit werden, dass unsere Gemeinden wachsen, dass die Menschen geheilt werden, dass Menschen gesegnet werden. Das ist die Waffe, die Gott uns gegeben hat, für die geistliche Kriegsführung, nicht einfach um die Siegessäule zu marschieren. Beten und Fasten ist Glaube in Aktion. Wir sind berufen, ein Volk des Glaubens zu sein. Und Glaube ohne Werke ist tot. Und Beten ohne Werke ist tot. Also ohne Fasten ist die Sache, bringt nichts. Der Glaube muss also mit Werken verbunden sein. Es muss Früchte tragen für die zukünftige Welt. Moses stand oben auf dem Berg. Unten kämpfte Josua mit gegen Amalek. Und Moses hob nur die Hände hoch. Und das Volk Gottes siegte, sanken seine Hände, siegte Amalek. So, wir können so viel entscheidend mitwirken für den Sieg der Sache Gottes. Wie viel Schmutz und Dreck wird über Christen, Pastoren, Priester, Pfarrer gezogen, verstehst du, der Teufel wütet und macht sie zu Schnecken. Aber wir sollen Hände emporheben und das Volk Gottes wird siegen. Du liest es vielleicht von einem Pastor oder von einem Pfarrer, der ja irgendwo negativ aufgefallen ist. Bet für den Kerl. Und du wirst sehen, was da passiert. Ich habe Jan Zuccarelli mal bei uns in der Gemeinde gehabt, aus der Erweckung in Brasilien. Der war, vor allem, sie haben sehr viel im Gefängnis missioniert. Aber er hat gesagt, lies die Zeitung. Lies deine Bildzeitung hier. Und so weiter. Und er sagte, lies deine Zeitung. Wo passieren die meisten Unfälle? Und so weiter. Und wenn es immer wieder kracht, oder das und jenes passiert, lies die ganze Boulevardpresse, wo Leute durch Kakao gezogen werden, und fang an, für die Leute zu beten. Wir haben das gemacht mal. Ich habe hier an der Deutschen Oper, da hat die Frau, diese Leiterin, eine Dummheit gemacht. Vielleicht Dummheit, wahrscheinlich nicht. Sie ließ den Mohammed köpfen. Vielleicht habt ihr auch es gelesen. So, und da ist die ganze Welt hochgegangen und explosiv, was diese Theaterleiterin gemacht hat. Und wir haben hingeschrieben, wir beten. Und wir haben in der Gemeinde für diese Frau damals gebetet. Lieber Gott, berühre diese Frau, segne, ermutige sie, stärke sie. Und sie hat sich bedankt und sie sagte, dass es noch Menschen gibt, die für mich beten. Manche Leute sind erstaunt, dass du für sie betest. In aller Liebe, du hörst komische Sachen. Bei der komischen Oper oder wo auch immer. Ja, unternimm etwas. Schreib hin, fang an zu beten, geh auf die Knie für diese Person. Und Gott braucht solche Menschen. Aber darüber spreche ich morgen, apostolisches Beten. Mein Herz ist so voll. Ja, der Glaube muss mit Werken verbunden sein. Unser Reden, Denken und Fühlen muss durch Tun untermauert, durch Tun begründet. Ja, nicht nur ich bete, sondern auch dieser Person sagen, tu, ich denke an dich. Gebet ist Begegnung mit Gott, ein Gespräch mit Gott, und davon hängt alles ab. Unser Leben und das Leben anderer Menschen. Beten ist wie das Atmen der Seele. Während wir beten und fasten, bekommen wir Lebensimpulse, wir werden inspiriert. Schreib der Frau mal was hin. Und gib was. Gott wartet auf uns, dass wir von unseren Rechten Gebrauch machen, dass wir sie sinnvoll anwenden, unsere Rechte, dass wir vor Gottes Angesicht treten. Oh Gott, du siehst, wie hier ein Mensch, der ist auch von Gott geschaffen, von Gott gewollt, wieder zur Schnecke gemacht wird. Fang an für die Leute, die zur Schnecke gemacht werden, öffentlich, Politiker, auch wenn sie selber schuld sind an der ganzen Geschichte. Fang an für die Leute zu beten. Vielleicht kehren sie um. Gott wartet, dass wir uns auf unsere Rechte uns besinnen und wir sollen beten und vor Gottes Angesicht treten. Ein paar grundlegende Wahrheiten. Jesus lehrte, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können und auch nicht verstehen werden. Warum ist das Haus eingestürzt? Weil er auf Sand gebaut hat, nur verstehst. Viele denken, ich habe ein gutes Leben und so weiter, aber das Haus ist eingestürzt. Und bevor wir biblisch glauben können und beten können und fasten können, müssen wir einige Wahrheiten verstehen. Und die möchte ich hier ganz besonders erwähnen. Das erste ist, Gott kann nicht lügen. Gott lügt nicht. Wenn er sagt, bittet, so wird euch gegeben, ist nicht gesagt, um was es geht. Das interessiert Gott gar nicht. Er will nur gebeten werden. Bitte, für die Frau, für den Politiker, für den Polizisten. Ja, ohne diesem Bewusstsein, Gott kann nicht lügen. Das ist ein Glaubensschlüssel, was wir gebrauchen sollen, um die Schatzkammer Gottes zu öffnen. Und ja, Gott kann nicht lügen, dass er die Leute nicht heilt. Wenn wir anhalten, beten, durchbeten und Gott nicht nachlassen und sagen, Gott, ich bete, dein Wille geschehe in dieser Situation und ich halte an am Gebet oder Befreiung. Ja, Befreiung, bis die Dämonen fliehen und laufen, bis es echte Siege gibt, bis wir Überwinder werden, so lange beten. Ohne diesen einen Schlüssel werden wir keinen Frieden haben. Wer nicht hundertprozentig glaubt, Gott kann nicht lügen, der hat eine Vertrauensbeziehung noch, der muss zuerst sein Vertrauen mit Gott aufbauen, dass wir wissen, ich bete, ich bitte und ich empfange. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist so einfach. Und selbst wenn du dich zu Tode fastest, egal, ich werde nicht nachlassen. John Knox, dieser Erweckungsprediger von Schottland, wenn der betete, zitterte Maria Stuart, diese Blutige, sie zitterte, sie hat Angst gehabt vor diesem Gebet von John Knox. Ein einfacher Prophet, ein Prediger, bisschen kantig und derb, hat von ihm einen Hut abgenommen, keinen gegrüßt, der ging seinen Weg geradeaus. In Markus Kapitel 11, Vers 22 sagt Jesus, hab Glauben, hab Vertrauen zu Gott. Und das bedeutet, dass wir Gott glauben, was er sagt. Es steht geschrieben, legt auf Kranke die Hände auf. Oder wie diese Katholiken zu ihrem Priester geht. Die haben ja das Sakrament der Krankensalbung. Salben Sie mich bitte mit Öl, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Und das Wunder passiert nicht, ob der Elze glaubt oder der Elze Vollmacht hat. Das steht nicht in der Bibel, dass, ob er Vollmacht hat oder nicht. Der Gehorsam ist ausschlaggebend. Dein Gehorsam ist ausschlaggebend. Geh, rufe die Ältesten und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Der Gehorsam, mehr nicht. Gott will nur unser Gehorsam, unsere Demut, unsere Bescheidenheit. Die Bibel sagt nicht nur, dass Gott nicht lügt, sondern dass es sogar unmöglich ist, dass Gott lügt. Hebräer Kapitel 6, Vers 18. Du kannst meine Verheißungen, sagt der Herr, als bare Münze nehmen, zur Bank gehen, sie einzahlen und auf dein Konto verbuchen lassen. So einfach ist es, so simpel ist es. Nimm das als bare Münze. Es steht geschrieben. Der Teufel muss gehen, weil es geschrieben steht. Und Gott hört Gebete, weil es geschrieben steht. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist in der Bibel, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Ich bin Geist, Seele und Körper. Und da steht dieses Anliegen. Und nun möge der Gott des Friedens euch selbst vollständig heiligen und möge deinen Geist, deine Seele und deinen ganzen Leib beim Kommen des Herrn Jesus Christus unschuldig und untadelig bewahren. Du musst verstehen, dass du ein dreiteiliges Wesen bist, genauso aufgebaut wie der liebe Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Körper, Seele und Geist. Du musst wissen, dass du genauso tickst wie Gott. Gott sagt, gib mir dein Herz, mein Sohn, meine Tochter. Mehr will Gott von dir nicht haben. Gott will nur dein Herz haben. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, ja, mit dem Munde betest, mit dem Munde aussprichst, mit dem Munde proklamierst. Du hast ja ein geistliches, spirituelles Herz und jede Enttäuschung und jede Verletzung im Leben geht bei dir übers Herz. Mich hat es ins Herz getroffen, bin erschüttert, meine Seele ist erschüttert und so weiter. Und das, was du in deinem Herzen erlebst, das manifestiert sich in deinem Körper. Und darum liegen all die Lösungen für dich im Geist, in deinem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst. Glaube an die Realität Gottes. Er ist dein Vater, mein Vater, unser Vater. Und du selbst kannst das Herz nicht heilen und du kannst deinem Herzen keine Hoffnung geben, auch kein Psychologe, das ist alles nur oberflächlich, was sie dir vermitteln können. Und das ist nur ein Pflaster, so über das Krebsgeschwür, nur ein Pflaster, das bringt nicht die Heilung, steuert weiter, wenn du ein Pflaster drüber klebst, er streut weiter. Das Problem wird nur vertuscht, verdeckt, man sieht ja Pflaster drüber geklebt. Und das ist, ich gehe zum Psychiater oder ich bekomme einige Medikamente oder was auch immer. Das nur vertuschen. Vertuschen löst nicht die Probleme. Die Probleme müssen ausgesprochen werden. In der Bibel heißt es, man soll sein Herz vor dem Herrn ausschütten. Egal was da drin ist, wenn es bittere Galle ist, wenn Hass drin ist, wenn Groll drin ist, wenn Zorn drin ist, wenn es Leid drin ist, wenn Schmerzen drin ist, schütt dein Herz raus, kotz alles raus vor dem Herrn. Eine vollständige Heilung ist nicht oberflächlich, sondern im Geist begründet. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dein Herz dem Herrn ausschüttest. Im Grunde genommen, du bist ein Geist, du lebst in einem Körper und im Körper sitzt die Seele. Und darum bist du nach dem Ebenbild Gottes, nach dem Abbild Gottes geschaffen. Mit dem Körper, Verstand und Gehirn ist es unmöglich, Gott zu verstehen, aber mit dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst, dass Gott eine Einheit ist und ich bin auch eine Einheit. Und ich bringe meinen Teil an Gottes Teil, jetzt sind wir schon zu viert. Ohne zu wissen, dass du ein Geist bist, eine Seele und ein Körper, ja, plötzlich bist du ein wahrer Du und du merkst plötzlich, ja, Jesus ist da, der Herr ist da in meiner Mitte. Jetzt kommt noch diese Auslegung, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, dass mein Seele, Geist und Leib, wenn du eine Einheit wirst, wenn dein Körper das will, was dein Geist und deine Seele will, dann kannst du bitten, was du willst und es wird passieren. Du bist eine neue Schöpfung, nur nebenbei. Deine Seele ist der Ort, wo deine Entscheidungen getroffen werden, was du denkst und was du tust. Deine Seele muss sich entscheiden, ob sie im Fleisch oder im Geist weitergeführt wird. Je nachdem, was und wie sich deine Seele entscheidet, so läuft dein Körper weiter, so reagiert dein Körper. Und deshalb, wenn du betest, du triffst vor Gott eine Entscheidung und Gott heilt dich. Nicht der Priester und nicht der Heiler, der Herr heilt. Priester haben noch nie einen geheilt, Propheten auch nicht. Als Christ ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Lob und Dank. Nicht nur dein eigener Geist ist in deinem Körper enthalten, sondern auch der Heilige Geist in deinem Geist. Verstehst du das Geheimnis? Wie Eigelb im Ei. So ist unser Leben erfüllt von der Gottheit. Wenn dein Körper stirbt, muss dein Geist zu Gott gehen, weil es keinen Körper hat, weil der Geist ein Zuhause braucht. Wir reden von den verborgenen Kräften der Seele und des Körpers, sie unterliegen dem Geist und sind gerade immer dort, wo unser Geist ist. Welche der Geist Gottes leitet und treibt oder führt, die sind Gottes Kinder. Unsere Wiederherstellung, unsere Erlösung, Heilung und Befreiung und so weiter geschieht in unserem Inneren. Und deshalb ist es, wenn du betest, geschieht die Heilung, diese Wiederherstellung in deinem Inneren. Sonst bist du ein Stümpler. Wenn wir richtig beten, werden wir vom Heiligen Geist vertreten in unserem Gebet. Vater, guck mal, was der betet. Hilf ihm. Der Heilige Geist spricht für unseren Geist. Stell die Glaubensfundamente wieder her. Und das ist die Voraussetzung für das erhörliche Gebet. Vielleicht musst du fasten, anders kommst du nicht weiter. Wenn du betest und merkst, da stimmt was nicht, da ist Spannung in der Luft. Etwas Belastendes oder Störendes. Lass dein Gebet bleiben. Da muss man manchmal Gebet lassen. Verstehst? Hör auf zu beten. Lass dein Gebet bleiben. Geh hin und bring die Sache in Ordnung und dann komm wieder zu deinem Altar. Dein Altar und Gebet hängen sehr eng zusammen. Und stell dir zuerst die Fundamente her. Geh der Sache auf den Grund und bereinige es. Und dann kannst du es machen. Viele XY-Kriminalfälle wurden gelöst, weil jemand auf den Grund gegangen ist, sogar nach 20 Jahren unter Umständen. Ich gucke das nicht oft, aber ab und zu mal, wenn ich nach Hause komme und gerade läuft, dann sehe ich, dass oft nach 20 Jahren wird da etwa ein Kriminalfall aufgedeckt, weil jemand sagt, hier muss ich auf den Grund gehen, das fordert mich heraus und du sollst auch beim Beten herausgefordert werden, ihm wieder auf den Grund gehen. Gib dich nicht mit vorläufigen Ergebnissen zufrieden. liegt ein frommer Sumpf trocken in deiner Umgebung, wo das ist, bei so viel Sumpf. Ja, geh ohne Vorurteile an der Sache ran. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Einfach kindlich bitten. Aktiviere deinen kindlichen Glauben, nicht diesen dummen Glauben, sondern kindlichen Glauben, wie ein Kind zum Vater. Der Vater hat es versprochen und wann kriege ich mein Eis? Verstehst du, so sind die Kinder. Und die sehen schon, weißt du, selbst wenn sie nicht lesen und schreiben können, meine Kinder konnten noch nicht lesen und schreiben, aber die wussten genau, wo es Eis gibt. Und so ist es, verstehst du, wir Menschen müssen genau wissen, wo es das gibt, was Gott versprochen hat. Der Teufel hat versucht, unsere kindliche Glauben zu zerstören. Erlebe den alten, guten Gott, der Zeichen und Wunder tut, wieder. Erlebe ihn wieder, entdecke die Kraft des Gebetes. Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich ein Anliegen hatte. Ich habe eine Midlife-Krise gehabt. Weißt du, in Heilbronn hatte ich alles, was ich wollte. Komplette Gemeinde, musste nur kommen und predigen und wieder nach Hause gehen. Aber ich wollte wieder den alten Gott kennenlernen, wo ich um jedes Stückchen Brot bitten muss. Lieber Gott, hilf mir, steh mir bei. Im Glauben leben, dass ich einfach alles erbeten muss. Und das hat mir viel Freude gemacht, wieder mit dem alten Gott zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Leg den Sumpf trocken. Sümpfe bestehen aus stagnierenden Gewässern, schlammigen Böden und so weiter. Das ist gefährlich. Jetzt, wo die ganze Hochwasserkatastrophe war, da gibt es Krankheiten und so weiter. Da ist so viel Schlamm da. Entsorge das alles. Ja, trage Reinheit, bring Reinheit. Und Fasten ist so ein Mittel zur Reinigung der Seele, des Geistes und des Körpers. Etwas Komisches werde ich euch erzählen jetzt. Als ich 40 Tage gefastet habe, da sitze ich vielleicht am 35., 36. Tag auf der Toilette und plötzlich kacke ich sowas wie eine Murmelskugel, also Glaskugel, raus. Und ich gucke das hat sogar gekracht. Und denke, das gibt's doch nicht. Was war denn das? Und ich habe es nicht verstanden. Dann habe ich einen Prediger, der auch mit Befreiungsdienst zu tun hatte, Van Damme, Bruder Van Damme, angerufen, oder der war bei mir in der Gemeinde dann später, habe ich ihm gefragt, was kann das gewesen sein? Dann hat er zu mir gesagt, Bruder Matutis, das ist nichts Neues. Weißt du, die Dämonen haben sich in deinem Magen, Dämonen sitzen im Magen meistens bei den meisten Leuten, in Därme, das bestimmt unser ganzes Gefühlsleben, die sitzen da drin, und dein Körper wurde durchs Fasten gereinigt, du hast den Teufel ausgeschissen, hat er gesagt. Das sind Teufel ausgeschissen, in dieser Kugel. Und du, ich habe wirklich gemerkt, nachdem das passiert ist mit dieser Kugel da in der Toilette, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich war nicht mehr derselbe. Ich war nicht mehr derselbe. Ich war befreit, also körperlich, also mein Wesen, mein Geist war anders. Ich war total anders. Aber ich sage, da steckt was drin. Faste, bis du gesund wirst. Fasten ist so wichtig. So, du brauchst, dass der Sumpf trockengelegt wird, dass es kein Malaria, kein Moskitus, keine andere Krankheit mehr gibt. Und seitdem habe ich viele Anfechtungen nicht mehr. Verstehst du? Auch körperliche Anfechtungen nicht. Migräne. Ich habe zeitlang Migräne gehabt, noch in der Zeit vorher. Verstehst du? Auch das ist weg. Alles ist weggegangen mit dieser, Stuhlgang. In aller Liebe. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Aber manche Christen brauchen so eine Befreiung. Und ich war schon jahrelang Pastor, gepredigt, andere Leute befreit und andere Leute gesegnet und andere Leute geheilt. Aber ich brauche selber auch Gottesdienst. Und das war Gottesdienst für mich. So, bevor du effektiv betest, bring dein Leben in Ordnung, in Beziehungen, in Finanzen. Sei niemand was schuldig, bezahle dein Gelübde. Das ist, wenn du gewahr wirst, da ist was in der Luft. Und bevor du betest, gib Gott den Zehnten, damit er die Fenster des Himmels auftun kann und den Segen in Hülle und Fülle runterschicken kann. Lies Malachi 3 dazu. Lass dich von der Welt und Medien nicht manipulieren. Stell wieder diese Grundfundamente wieder her, dem Wort Gottes entsprechend. Und solange der Sumpf in unserem Leben nicht entwässert ist, Flurbereinigung. Und das braucht unser Leben, Flurbereinigung. Ja, sind wir gelähmt, sind wir behindert, haben wir ein Handicap, ist unser Leben gar nicht so brauchbar. Wir sind nicht produktiv. Unsere Gebete sind verhindert. Ja, In der Bibel steht es, die Eheleute sollen nicht miteinander streiten. Wenn dann ein Streit ist, die Eheleute sollen sich versöhnen, damit ihre Gebete nicht verhindert werden. Das wird nicht mehr gepredigt. Glaub an Jesus, es wird alles gut. Verstehst du, das ist Unsinn. Nein, du musst etwas tun. Eheleute sollen sich aussprechen, wenn sie können, sollen Frieden machen. Und wenn sie auseinandergehen und auseinandergegangen sind, der eine soll links gehen, der andere rechts gehen. Als ich von Israel mal zurückkam, ich habe in Israel gelernt von einem Rabbiner, der sagt, ja, wir Juden, wir Rabbiner, wir trauen die Leute, wir scheiden auch die Leute. Und er sagt, es ist genauso wichtig, dass die Leute, wenn sie sich scheiden, nicht nur einfach vom Richter getrennt werden, sondern dass sie auch vor Gott getrennt werden. Und das ist mir so groß geworden, wenn Leute wirklich in der Gemeinde, auch das erlebe ich immer wieder, habe auch hier in unserer Gemeinde immer wieder erlebt, auch eine Schwester, die zu uns regelmäßig in den Gottesdienst kommt, habe ich das erlebt. Verstehst du, sie hat sich von ihrem Mann scheiden. Habe ich gesagt, Schwester, das nützt nichts, wenn du dich von deinem Mann scheiden lässt. Du musst den Mann auch entlassen, loslassen. Und in der Gegenwart Gottes habe ich den Mann mal eingeladen, weil er auch in der Gemeinde zeitlang war bei mir. Und habe den Mann eingeladen, habe gesagt, und jetzt, ich habe euch getraut und ich möchte euch auch jetzt scheiden. Ich trenne euch im Namen Jesu und keiner soll dem anderen was vorwerfen und keiner soll den anderen anklagen und so weiter. Habt Frieden miteinander. So, und da gaben sie die Ringe wieder zurück. Ein schönes Erlebnis in der großen Kirche war das noch damals. Legt den Sumpf trocken. Unsere Gebete müssen effektiv sein. Wir fragen uns, so wie die Jünger, warum passiert bei uns nicht, warum konnten wir das nicht erledigen? Und Jesus erklärt, warum das nicht so klappte, warum sie die Vollmacht nicht hatten, weil da noch einiges dazwischen stand. Und deshalb, wir sollten immer auf den Zwischenstand achten. Den Zwischenstand. Ja, er erklärte, das Problem lag nicht an Gott. Und dass Gott konnte oder wollte helfen, er wollte helfen. Aber die Jünger selbst, es lag an den Jüngern, sie konnten nicht glauben, ihr Ungläubigen. Die waren zerrissen innen drin. Und der Befehl, der Auftrag ist da, die Kraft ist da und so weiter. Und seit ewigen Zeiten ist Jesus derselbe. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das richtig umsetzen, wie das funktioniert, wie es richtig vollzogen wird, richtig ausgeführt wird und gesagt wird. Wir müssen zurück zu dem alten, guten Jesus kommen von damals. Meinen alten Heiland möchte ich wieder sehen und nur auf ihn allein unsere ganze Aufmerksamkeit richten. Der Dienst von Jesus und seinen Jüngern war immer begleitet von Zeichen und Wundern, von mächtigen Taten und Heilungen. Das war der Dienst der Jünger. Warum? Weil sie ein Herz und eine Seele waren. Wo das aufgehört hat, haben auch die Wunder aufgehört. Verbinde wieder Gebet mit Fasten und du wirst in deinem Leben das Gleiche erleben. Der Teufel kommt als Humanist und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, die Zeiten der Wunder sind vorbei. Sag ihm von wegen, die Salbung ist immer noch dieselbe, Gott ist immer noch auf dem Thron und dergleichen, Jesus ist immer noch der Herr. Dieses Buch, nehmt dieses Buch und die Bibel hat doch recht, ihr werdet begeistert sein und erstaunt. Also mir hat so viel Kraft gegeben, dass mein Glaube wurde so gestärkt. Tatsächlich, Mensch, die Bibel hat recht, nicht die Kommunisten und nicht die Atheisten. Die Bibel hat recht. Da wird so 22 Millionen Auflage ist das Buch schon verkauft, in 24 Sprachen übersetzt. Beter, wir sind im Endzeitkampf, ihr Lieben. Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Wir haben früher ein schönes Lied gesungen. Die meisten kennen das Lied nicht mehr. Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger, wartend auf stiller Wacht. Heute dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil wir im Glauben ihn verstehen. Es ist so wichtig, dass wir Gott verstehen. Heute dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil er es verheißen hat. Beter sind sterbende Krieger, trotzend dem König zu gut. Beter sind Satansbezwinger, Priester aus edlem Blut. Beter sind bettelnde Fürsten, haben viel Güter, sie gleich, glüht doch in ihnen ein Dürsten, Seelen für das Reich Gottes. Stehen die Beter zusammen, glauben in Vollmacht am Thron, mächtig dann lodern die Flammen, königlich ist ihr Lohn. Toben auch teuflische Mächten, kennst du den nächtlichen Schrei, Beter tun Siegesgeschäfte, beten den Tag herbei. Halleluja. Beter machen Geschichte, machen Gottesgeschäfte und sie machen einen Unterschied. Egal wo, ein Beter macht überall einen Unterschied. Der Herr ist dort, wo sein Volk in seinem Namen sich versammelt, wo gebetet und gefastet wird. In der Endzeit werden nur echte Beter überleben. Seid nicht schockiert. Nur echte Beter, keine Schlappschwänze, keine Schlafmützen, keine, ja, der Herr gibt in seinem Schlaf. Nein, ja, du brauchst einen direkten Draht zum lieben Gott. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Alles vergeht, alles zerfällt und alles wird erschüttert vor unseren Augen. Aber du bleibst dasselbe in aller Ewigkeit. Zu dir blicken wir auf, Herr Jesus Christus. Von dir erwarten wir alles. Gieß noch einmal über die Christenheit und den Gläubigen den Geist des Gebets. Halleluja, darum bitte ich, Jesus. Amen.